Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Der Schriftsteller Navid Kermani ist gerade von einer langen Reise nach Mosambik und Südafrika zurückgekommen. Einer Reise, die einen Perspektivwechsel auf die Brandherde im Nahen Osten verlangte. Denn Solidarität mit Israel ist im globalen Süden praktisch nicht mehr vorhanden. Navid Kermani wird seine Eindrücke gleich ausführlich mit uns teilen. Und wir sind beim großen Jubiläumskonzert des West Eastern Divan Orchestra in der Berliner Philharmonie. Vor 25 Jahren haben Daniel Barenboim und Edward Said das Projekt für junge Musikerinnen und Musiker aus Israel, Palästina und anderen arabischen Ländern gegründet.
In dem West Eastern Divan kriegen wir wirklich eine Chance, Leute zu treffen, mit Leuten zu musizieren, die wir sonst keine andere Möglichkeit hätten, sie zu treffen, die uns vielleicht geografisch nah sind, aber trotzdem sind wir sehr weit voneinander.
Eine Erfolgsgeschichte im Kleinen, die sich so schwer aufs große Ganze übertragen lässt. Als Schriftsteller, Reporter und Orientalist durchdringt Navid Kermani in seinen Büchern und Artikeln die Wurzeln der Konflikte unserer Gegenwart, befasst sich intensiv mit Politik, Kultur und Religion. Immer wieder unternimmt er ausführliche Reisen. Soeben ist er von einer mehrwöchigen Ostafrika-Reise zurückgekehrt mit Recherchen und Eindrücken, vor allem aus Mosambik und Südafrika. Im Herbst erscheint dazu sein neues Buch. Eine wichtige Begegnung hatte Navid Kermani am vergangenen Samstag im Goethe-Institut Johannesburg bei einer gemeinsamen Lesung und Diskussion mit dem Booker-Preisträger Damon Galgut. Die Last der Vergangenheit war dieses Gespräch überschrieben und es ging um große Themen, Holocaust, Apartheid, aber auch um die neuen Brandherde im Nahen Osten. Ich konnte kurz vor der Sendung mit Navid Kermani sprechen. Freue mich, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Kermani. Guten Abend.
Guten Abend.
In der Nacht nach Ihrem Gespräch mit Damon Galgut, darüber werden wir gleich ausführlich reden, in der Nacht danach hat der Iran das erste Mal in der Geschichte Israel direkt angegriffen. Viele sehen darin einen neuen Schritt der Eskalation. Sie haben sich in Büchern intensiv mit Israel und der Lage auch nach dem 7. Oktober beschäftigt, auch mit dem Iran, dem Land, aus dem Ihre Eltern einst nach Deutschland migriert sind. Was geht Ihnen dazu jetzt durch den Kopf? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Die ist natürlich sehr gefährlich und es droht eine weitere Eskalation. Es schaukelt sich jetzt schon seit Wochen immer weiter hoch und man nähert sich einem offenen Krieg an, der verheerend wäre. Ich glaube, dass Iran da zurückschreckt, weil es militärisch schwächer ist, weil man die offene Konfrontation scheut. Auch dieser Angriff war, soweit man das bis jetzt erkennen kann, ja so angelegt, damit er, wie auch vorherige sogenannte Vergeltungsschläge, so angelegt, dass er möglichst wenig Schaden anrichtet, wo man aber zu Hause irgendeine Reaktion vortäuschen kann. Aber zugleich ist klar, das war der erste Angriff auf Israel direkt von iranischem Boden aus. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Israel wiederum darauf reagieren wird. Und dann ist man schon wieder noch eine Stufe weiter. Also die Gefahr ist immens.
Israels Militärchef hat heute eine Antwort auf den Angriff des Iran angekündigt. Welches Szenario das sein wird, wie schnell, das weiß man alles noch nicht. Was hoffen Sie?
Ich hoffe, dass wie fast alle anderen Menschen, dass zunächst einmal die Lage der Menschen im Gazastreifen sich beruhigt, dass die Geiseln freikommen und dass davon ausgeht, von diesem Waffenstillstand, auf den ja wirklich jetzt sehr viele Menschen hoffen, auch die Angehörigen der Geiseln hoffen, die Menschen in Gaza hoffen, dass von diesem Waffenstillstand eine Deeskalation auch auf andere Ebene kommt und vor allem dieser Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina, der für so viel Unruhe in der ganzen Welt, im ganzen Nahen Osten sorgt, dass dieser Konfliktherd, der ja lösbar wäre, weil man sich doch halbwegs im Grundsatz einig ist, wohin es ungefähr gehen könnte, dass das zumindest der Samen ist, von dem aus dann vielleicht auch hier und dort nach und nach auch dann wirklicher Frieden erwächst.
Sie waren ja am Sonntag noch in Südafrika. Welches Echo hat der Angriff Irans auf Israel da hervorgerufen? Konnten Sie mit Damon Galgut darüber auch noch sprechen?
Nein, das war ja am Abend danach. Ich habe ihn danach nicht mehr gesprochen, also nicht mehr darüber gesprochen. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, wie Südafrika auf diesen Angriff reagiert. Aber nach meinen Eindrücken, die ich vorher hatte und nach den zwei, drei Gesprächen, die ich am Sonntag noch hatte vor meinem Rückflug nach Köln, kann ich mir schon ausdenken, was das für Reaktionen sind. In Südafrika, wie auch anderswo in der Welt, wird doch vielleicht deutlicher als hier gesehen, das sage ich jetzt wertfrei, ohne Zustimmung oder Ablehnung oder so, dass der Angriff auf das iranische Konsulat diesen Angriff ausgelöst hat.
Also nochmal zur Erinnerung, der Angriff vor zwei Wochen auf die iranische Botschaft in Damaskus, in Syrien.
Das war ja auch etwas Neues, dass ein Konsulat direkt angegriffen wird mit einem Luftschlag. Und das war jetzt in den wenigen Reaktionen, die ich mitbekommen habe, wurde das quasi immer in einem Atemzug genannt.
Ja. Wir springen wahrscheinlich in unserem Gespräch heute zwischen Israel, Gaza, der Nahostregion und Südafrika. Das ist ein ganz schöner Spagat, den wir uns hier vorgenommen haben. Zuletzt stand Israel ja wegen der massiven Attacken auf Gaza international so isoliert da wie nie zuvor. Nach dem Angriff des Iran gab es dann wieder mehr Solidaritätsbekundungen in der Welt. Wie haben Sie die Haltung der Menschen in Ost- und Südafrika generell zu Israel erlebt? Zumal Südafrika ja gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag geklagt hat mit dem Vorwurf des Völkermordes in Gaza.
Also ich war jetzt in Mosambik und in Südafrika. In Mosambik ist die Stimmung nicht ganz so erhitzt, auch wenn man die Dinge ähnlich beurteilt wie in Südafrika. Aber die Emotionen sind nicht ganz so da wie in Südafrika. Südafrika ist ein besonderes Land. Sie müssen sich vor Augen halten, die Apartheid begann im harten Sinne 1948 und es wird immer hervorgehoben, dass im selben Jahr auch die Vertreibung der Palästinenser aus den Dörfern war, die Nakba, die sogenannte. Und zugleich ist es ein hochambivalentes Verhältnis. Also einerseits gab es eine Reihe von sehr prominenten jüdischen Mitgliedern des ANC, die gegen die Apartheid gekämpft haben. Zugleich gab es aber ein enges Bündnis des Apartheidsregimes mit dem Israel etwa der 70er Jahre. Das haben viele Südafrikaner nicht vergessen. Also die Südafrikaner haben sich immer als sehr, sehr solidarisch mit den Palästinensern gesehen. Die haben das Schicksal immer mitgefühlt, viel stärker als andere Länder. Wenn sie auf den Constitution Hill gehen in Johannesburg, also dem Denkmal, das an die Apartheid erinnert, an den Freiheitskampf erinnert, da ist genau neben dem Verfassungsgericht, also da, wo heute das Verfassungsgericht ist, ein Olivengarten, ein kleiner, angelegt, der an das Schicksal der Palästinenser erinnert. Also dieses enge Verhältnis des Anti-Apartheidskampfs und des Kampfes der Palästinenser für ihre Rechte, das hat man vielleicht hier nicht so ganz vor Augen. Und auch, das sorgt für enorme Emotionen. Das war schon auch bei der Veranstaltung mit Damon Galgut sehr spürbar. Und das habe ich in Mosambik etwa, die Meinungen waren schon auch sehr ähnlich, aber es hatte nicht diese Dringlichkeit, also dieses, als ob man selbst betroffen wäre von dem, was da in Gaza passiert, von dem, was in den besetzten Gebieten passiert. Die Identifikation ist sehr, sehr hoch in Südafrika.
Sie haben im Goethe-Institut Johannesburg aus Ihrem Buch Entlang der Gräben gelesen, und zwar aus dem Kapitel der Tagebuchaufzeichnungen Ihrer Reise nach Auschwitz. Was war Ihre Intention, genau diesen Text zu lesen?
Der Titel der Veranstaltung war ja Last der Vergangenheit, und im Untertitel, der dann ein bisschen vom Goethe-Institut ein bisschen nicht so betont worden ist, aber so der gedankliche Untertitel war, weil man ein bisschen Sorge hatte, dass allein schon ein Untertitel schon zu viele Emotionen auslösen könnte. Da kann ich vielleicht auch was zu sagen danach noch. Holocaust, Apartheid und die Welt von heute. Zunächst dachte ich spreche von der Last meiner Vergangenheit oder meiner deutschen Vergangenheit, auch meine Eltern damals ja gar nicht in Deutschland waren, sondern im Iran, aber als deutscher Staatsbürger, als deutscher Schriftsteller ist das auch Teil meiner Vergangenheit. Und ich dachte, ich komme zur Sache, ich erzähle von Auschwitz. Und ich wusste nicht, wie die Reaktionen sind. Es herrscht vielleicht auch eine gewisse Nervosität, aber ich hatte den Eindruck, dass man sehr genau zugehört hat und dass das auch gar nicht eine Kontroverse war. Also niemand im Saal, das ist jetzt auch vielleicht repräsentativ, wir sind da im Goethe-Institut, also wo ja eine gebildete Öffentlichkeit sich zusammentut, war das nicht der Punkt, dass man das jetzt abstreiten würde oder leugnen würde. Aber es war mir eben wichtig, damit einzusteigen, um dann von dort aus auch vielleicht über eine deutsche Haltung heute zu sprechen.
Und wie waren die Reaktionen dann?
Naja, also das ging natürlich dann im Gespräch zwischen Damon und Galgut und mir. Wir waren uns ja in vielem sehr einig und das war, wie ich Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber ich habe jedenfalls sehr viel gelernt. Er hat aus seinem Roman, aus seinem großartigen Roman Das Versprechen gelesen. Wir sprachen darüber, wie man literarisch mit diesen Vergangenheiten umgehen kann, mit diesen Traumata, dass man sie ja nicht heilen kann, aber dass man einen Umgang mit ihnen finden muss. Und zwar auch auf kollektive Weise, nicht nur auf individuelle Weise. Aber schon mit der ersten Frage kam das Thema Gaza auf. Und dann war die Diskussion doch weitgehend auch davon bestimmt, also von dem Thema Gaza, der deutschen Haltung dazu, den Sanktionen gegen, also wird es dort wahrgenommen, also den Sanktionen gegen jeden, der dieser offiziellen deutschen Haltung widerspricht. Ich habe ganz klar gesagt, die offizielle deutsche Haltung ist nicht meine, aber ich kann sie in Deutschland auch äußern. Also es ist nicht so, dass man in Deutschland das nicht sagen kann. Und allein das hat schon ein bisschen, glaube ich, für Überraschung gesorgt, dass man eben diese Kritik äußern kann, weil das Bild, das sich in Ostafrika oder weiten Teilen der Welt mittlerweile gebildet hat, ist, dass man eigentlich von der offiziellen Solidarität mit Israel, der unerschütterlichen, den Waffenlieferungen und dem Schweigen über die Dinge, die in Gaza sind, gar nicht mehr abweichen kann. Also das Bild ist bestimmt so einseitig von Deutschland, wie umgekehrt das Bild in Deutschland vielleicht von anderen Teilen der Welt auch sein mag.
Vor einigen Wochen gab es ja auch vor dem Goethe-Institut in Johannesburg Proteste wegen der deutschen Haltung zu Israel. Die südafrikanische Autorin, Verlegerin und Journalistin Tsukiswa Hwana hat ihre Goethe-Medaille aus Protest gegen Deutschland zurückgegeben. Wie fühlten Sie sich jetzt bei dieser Reise in diesen Verstrickungen, in was für einer Rolle? Klar, als Schriftsteller, aber auch als Vermittler?
Na, erstmal als Zuhörer, das war ja für mich auch sehr interessant. Und natürlich auch als jemand, der berichtet, also der seine eigene Position berichtet, der seine Beobachtungen mitteilt. Das Interesse war ja auch riesengroß. Also das war ja auch sehr erfreulich. Es gab im Vorfeld Befürchtungen, dass die Veranstaltung gestürmt werden könnte. Es gab Proteste vor dem Goethe-Institut. Aber bei der Veranstaltung, obwohl die Gemüter doch sehr erhitzt waren, Emotionen waren da, aber da wurde sehr aufmerksam zugehört und es wurden auch keine Beleidigungen geäußert. Und auch hinterher, gerade diejenigen, die sich am lautesten auch zu Wort gemeldet haben, so 3, 4 von denen kamen hinterher zu mir und sagten, dass das doch eine gute Veranstaltung gewesen ist. Also das war alles okay, wenn man darüber redet und sich nicht beleidigt und einem zu Wort kommen lässt. So soll es ja sein. Nur was mir natürlich zu denken gibt, wenn Sie die jetzigen Maßstäbe in Deutschland nehmen, also was man sagen darf und was man nicht sagen darf, dann hätte das zur Folge eigentlich, dass man praktisch keinen südafrikanischen Künstler mehr einladen darf. Denn die alle verstoßen gegen dieses deutsche Tabu. Und ich frage mich natürlich, was für ein Recht haben wir, diesen Menschen, die, und zwar Demengal Gut ist selber aus einer jüdischen Familie, was für ein Recht haben wir, diesen Menschen zu verbieten, von Apartheid zu sprechen oder in dieser Apartheid wiederzuerkennen, wenn sie das nur einmal so empfinden. Das muss ja nicht bedeuten, dass wir das teilen. Man kann ja auch widersprechen. Aber die jetzige Entwicklung, da sehe ich schon die Gefahr eines großen wachsenden Grabens zwischen uns, wo bestimmte Positionen angesichts des Angriffs auf Israel jetzt sehr festgeklopft werden, wo man Israel zur Seite stehen möchte. Aber eine Meinung in weiten Teilen der Welt und vor allem natürlich in Ländern des globalen Südens, die das anders sieht. Ich glaube, die Folge kann doch nicht sein, dass wir mit diesen Menschen gar nicht mehr reden.
Was nehmen Sie da für eine Position ein an diesem Punkt?
Naja, ich sehe auch vieles kritisch. Also ich wache jeden Morgen auf und denke, das darf nicht wahr sein. Die Geiseln sind immer noch dort. Die Menschen in Gaza ernähren sich mittlerweile von Gras oder wenn sie überhaupt Gras haben. Die Kinder sind unterernährt. Wir haben die ersten Todesopfer wegen Hunger. Wir haben die Ermordeten in der Westbank durch jüdische Terroristen. Wir haben die Eskalation. Wir haben die Hamas, die eigentlich weiter siegt. Also alles läuft dann nach Plan der Hamas. Und ich denke mir jeden Morgen, wann ist dieser Albtraum vorbei? Für jeden, für die Menschen in Gaza, für die Geiseln, für die Menschen in Israel. Und sehe, es wird eigentlich von Tag zu Tag noch schlimmer. Also im Augenblick, das war vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Also wir sprachen über die Vergangenheit, über die Apartheid, über die verschiedenen Zusammenhänge, wie der Konflikt gesehen wird. Und irgendwann rief ich aus, nachdem ich so ganz lange erklärt habe, wie wichtig das ist, über die Vergangenheit zu reden, sagte ich plötzlich, ich muss mir im Augenblick mal widersprechen. Vielleicht sollten wir jetzt gar nicht über die letzten 40 Jahre reden und wer schuld ist und wer angefangen hat, sondern über die nächste Woche und hoffen, dass wir irgendwie jetzt sehr, sehr schnell zu einem Waffenstillstand kommen und zu einem Beginn der Deeskalation und dazu, dass den Menschen in Gaza die nötigste Hilfe zukommt und auch die Geiseln jetzt hoffentlich sehr, sehr bald freikommen, bevor alle gestorben sind.
Das gab Applaus.
Ja, das gab Applaus. Also das war interessant, dass man sich überhaupt nicht einig war über die Vergangenheit. Aber da hat niemand im Saal gesagt, diese ganzen Sprüche, die man hier von manchen Demonstrationen kennt, die gab es gar nicht. Weder wurde dieser River to the Sea oder sowas Slogan gerufen oder das war überhaupt nicht. Die Menschen fiebern, die ängstigen sich um die Menschen in Gaza und das kann ich auch verstehen. Sie identifizieren sich mit diesem Schicksal. Mir sagte eine Dame, dass sie die Apartheid erlebt hat, dass sie weiß, was Apartheid ist. Sie war selbst vor einigen Jahren dort in Israel und sagte, sie hat das wiedererkannt. Und dann, wer bin ich denn, der ihr das abstreitet? Und dann sagte sie noch, wir litten zumindest nicht unter Hunger. Und wenn diese Menschen sich mit den Palästinensern identifizieren, dann ist es doch nicht meine Rolle, denen zu sagen, das dürft ihr nicht, sondern ich versuche das zu verstehen. Und dann versuche ich auch zu erklären, warum man das in Deutschland anders sieht oder was die historischen Erfahrungen sind. Und wenn man das erklärt, dann kann man da auch auf Verständnis stoßen. Und auch wenn man erklärt, dass man auch als deutscher Staatsbürger nicht unbedingt alles toll findet, was die deutsche Bundesregierung tut, dass ich im Augenblick gar nicht toll finde, dass Deutschland Waffen liefert, mit denen in Gaza Menschen erschossen und Kinder bombardiert werden, dann ist das eine Haltung, allein schon, dass das wahrgenommen wird, dass auch in Deutschland eine Debatte da ist, dass in Deutschland nicht jeder so denkt, wie man denken muss. Allein das geht ja nur, wenn man redet.
Also, nee.
Und vielleicht kann ich das noch hinzufügen. Das war ja nur ein kurzer Abstecher nach Johannesburg. Meine eigentliche Reise war nach Mosambik. Und dann gab es diese Proteste da vor dem Goethe-Institut. Und das Goethe-Institut hatte Bedenken, ob man das jetzt wirklich ansetzen sollte, die Veranstaltung. Und meine Redaktion war sofort, nee, gerade jetzt muss man doch diese Veranstaltung machen. Also gerade jetzt komme ich doch nach Johannesburg, um genau darüber zu reden und um zuzuhören, aber auch zu erklären, warum Deutschland vielleicht sich anders verhält oder anders debattiert als andere Länder. Und ich habe da keine verschlossenen Ohren gefunden und habe das erklärt, soweit ich es kann. Und ich habe das als etwas Positives mitgenommen, auch wenn mir klar geworden ist, wie isoliert wir in Deutschland mittlerweile mit unserer Sichtweise auf den Nahostkonflikt sind.
Vergangenen Freitag wurde ja auch der sogenannte Palästina-Kongress in Berlin verboten. Das schlägt auch heute noch international große Wellen. Wie wurde das in Südafrika wahrgenommen? Gab es da Reaktionen oder auch Fragen an Sie?
Ja, natürlich. Sie müssen sich vorstellen, das ist auch mit den sozialen Medien und all dem, also das wird dann sozusagen auch verzerrt wahrgenommen. Also wie man aus dem Publikum sagt, in Deutschland wird man verhaftet, wenn man Kritik an Israel ausübt. Dann sagt ich, stopp, wer ist denn jetzt verhaftet worden? Ich kenne das umgekehrt genauso. Das ist nicht so, dass uns diese Art von durch das Internet verstärkten Verzerrungen fremd sind, wenn ich selbst manchmal so wahrnehme, wie in Deutschland Dinge aufgenommen werden. Und das ist dort genauso. Also es ist kein objektives Bild, sondern das schaukelt sich hoch und es macht sich ein Bild fest, dass in Deutschland so eine Art Meinungsdiktatur herrscht. Und ich glaube, dass diese Ausladungen oder diese Dinge bei der Berlinale oder all das, und ich merke ja selbst, dass immer Veranstalter sich fürchten oder vielleicht lieber den leichten Weg gehen und eben mal keinen Schwarzafrikaner einladen, keinen Araber, weil man fürchtet, er könnte etwas sagen, er könnte Genozid sagen. Ich glaube, dass das die Gräben nur noch vertieft und wir vielleicht davon abkommen müssen, dass jeder, der hier zu Wort kommt, genau das sagt, was wir auch meinen. Ich glaube, dass da eine gewisse Bereitschaft größer sein sollte, den Sichtweisen, den Erfahrungen anderer Menschen auch zumindest sie nicht verbieten zu wollen, ohne dass man von der eigenen Sichtweise unbedingt deswegen abrückt.
Begonnen hat Ihre Reise vor allem in Mosambik. Wenn Sie jetzt rückblickend darauf schauen, was nehmen Sie mit für Ihr neues Buchprojekt?
Naja, ich versuche das mal nochmal zu verknüpfen mit der Veranstaltung. Ich war in Mosambik, ich war in der Provinz Cabo Delgado, wo eines der weltweit größten Gasprojekte jetzt begonnen wird, wo ein ganz fürchterlicher Krieg von Dschihadisten auch gegen die eigene Zivilbevölkerung stattfindet. Und vielleicht, wenn ich das nochmal rückschließen kann mit der Veranstaltung, ich habe da auch kurz drüber gesprochen, ich habe von meinen Eindrücken in Tigray gesprochen, von dem Krieg, wo 600.000 Menschen gestorben sind innerhalb von 2 Jahren. Und da gab es dann doch nicht von mir, sondern von einem der Diskutanten dann eben auch die sehr selbstkritische Bemerkung, Frage, warum wir als, er sagte das dann, wir als Südafrikaner auf Gaza schauen, aber auf die eigenen Kriege und unsere unmittelbare Nachbarschaft oder auch Tigray, davon spricht kaum jemand in Südafrika. Und das ist eine Frage, die man durchaus auch in Südafrika stellen muss oder die sich Südafrikaner stellen. Das heißt, diese Kriege werden nicht nur in Deutschland ignoriert, obwohl es etwa in Mosambik um unsere eigene Gasversorgung geht, um Drogenströme, die da durchfließen, um viele Bodensätze, um die gekämpft wird und Mineralien, die für irgendwelche Geräte brauchen. Aber dass diese Konflikte vollkommen vergessen sind, denken Sie nur an den Bürgerkrieg in Sudan, oder Bürgerkrieg ist ja das falsche Wort, der Krieg von Generälen gegen die eigene Bevölkerung, heute vor einem Jahr ausgebrochen. 8,5 Millionen Binnenvertriebene, 8,5 Millionen, von denen wir hier nie etwas hören. Und ich glaube, das ist ein gemeinsames Versagen von der südafrikanischen, wie der deutschen, wie der westlichen Öffentlichkeit, dass wir uns an bestimmten Konflikten, die für uns irgendeine Rolle spielen, dass wir darauf starren und dass wir ihnen eine Aufmerksamkeit schenken, zu Recht, aber dass wir insgesamt als globale Öffentlichkeit so viele schwarze Flecken auf der Erde haben und Konflikte, die durchaus lösbar wären oder behebbar wären, wenn die Welt drauf schaut. Und auch diese Erkenntnis gab es da zumindest an dem Abend auch bei den Anwesenden, oder die Frage an die eigene Gesellschaft, warum eigentlich in Südafrika die Menschen in Tigray keine Stimme haben, die Menschen in Cabo Delgado, der Bürgerkriegsregion in Mosambik, eine unmittelbare Nachbarschaft, keine Stimme haben, und warum man von denen auch dort so wenig erfährt.
Den eigenen Blick neu justieren, schärfen, erweitern. Der Schriftsteller Navid Kermani macht das gerade zurück von einer Recherchereise in Ost- und Südafrika. Im September erscheint sein neues Buch dazu, In die andere Richtung jetzt, eine Reise durch Ostafrika, im Verlag C.H. Beck. Herr Kermani, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitteschön.
Einer der schönsten Orte in München ist der Englische Garten. Und gleich drei Münchner Museen können diesen Landschaftspark als ihren Vorgarten betrachten. Das Haus der Kunst, das Bayerische Nationalmuseum und die Archäologische Staatssammlung. Letztere ist mit 20 Millionen Objekten Spitzenreiterin in Bayern. Allerdings ist das Museum eher unscheinbar. Das Gebäude aus den 70er Jahren liegt zum Teil unter der Erde. 8 Jahre lang war es wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Aber heute nun wurde es offiziell wieder eröffnet und Julie Metzdorf war dabei.
Ein Museum voller Fundstücke aus der Vergangenheit, das selbst teilweise unter der Erde liegt und eine Fassade aus verrostetem Stahl hat. Dieses Konzept des Originalbaus von 1976 fanden die spanischen Architekten des Büros Nieto Sobejano so überzeugend, dass sie es beibehalten haben. Deshalb erstrahlt die Archäologische Staatssammlung München nach der 66 Millionen Euro Sanierung nun nicht in frischem Glanz, sondern in frischem Rost.
Wir haben verstanden, dass diese Zeit der Nachkriegsmoderne war wichtig auch zu sanieren und so die Geist des Gebäudes zu, nicht nur das Geist, auch die Form, auch das Material. Weil dieses Gebäude war in den 1970er Jahren ein sehr wichtiges Projekt, ein sehr neues Projekt mit einem neuen Material.
Ansonsten aber ist alles neu. Das Haus ist jetzt barrierefrei. Statt Tropenhölzern gibt's einheimische Eiche. Energietechnisch ist alles auf dem neuesten Stand. Im Erdgeschoss ist Platz für Vorträge und Museumspädagogik. Und plötzlich ist da auch eine Dachterrasse mit Kaffee. Ganz neu ist auch ein Raum für Sonderausstellungen. 600 Quadratmeter groß, stützenfrei und unterirdisch. Dank Lichtschächten trotzdem mit Tageslicht. Neu ist aber nicht nur die Architektur, sondern auch das Ausstellungskonzept. Museumsdirektor Rupert Gebhardt war es wichtig, aus dem Fachmuseum ein Museum für alle zu machen. Los geht's jetzt mit einem Rundgang Abenteuer Archäologie.
Das soll dem Besucher vermitteln, was macht der Archäologe eigentlich? Saust er wie Indiana Jones irgendwie in der Gegend rum und löst Rätsel? Oder wie gräbt er aus? Was lernt er aus den Objekten, die er findet? Und da ist zunächst mal die Grundlage des Ganzen, dass man sagt, womit beschäftigen wir uns? Wir beschäftigen uns zunächst einmal mit dem Menschen.
Der Zeitraum reicht von den ersten Menschen in Bayern vor 140.000 Jahren bis in die jüngste Vergangenheit. Gleich hinter Marienplatz im Stadtzentrum entdeckte man den Keller eines 1945 zerbombten Cafés. Während manche Porzellantasse aussieht wie neu, ist von den Spitzendeckchen nichts mehr übrig, denn organische Materialien wie Papier, Holz oder Textilien zersetzen sich schnell. Absolute Seltenheit hat deshalb zum Beispiel ein Messer mit einem ergonomisch geschwungenen Griff aus Holz, das aussieht wie von Luigi Colani persönlich gestaltet. Steinklinge und Holzgriff wurden mit Birkenpech verbunden, das diente seinerzeit als Kleber und als Kaugummi.
Das Objekt ist über 5000 Jahre alt, wo man im Prinzip schon eine perfekte Form hat. hat, mit der man heutzutage in einem Designmuseum reüssieren könnte.
Comics an den Wänden lassen die Geschichten hinter den Objekten lebendig werden und erleichtern den Zugang zum Thema. Für alle, die mehr wissen wollen, gibt es QR-Codes an den Vitrinen, über die man weitere Informationen abrufen kann. Sehr erfrischend ist ein Raum, in dem die Objekte mal nicht chronologisch geordnet, sondern querbeet durch die Zeiten liegen, und zwar wortwörtlich. Der Boden ist hier aus Glas, sodass man die Funde unter den eigenen Füßen sehen kann. 1000 Jahre alte Knochenabfälle aus einer Metzgerei bei Augsburg etwa. Oder eine Reihe gleichförmiger Kruzifixe aus dem frühen 19. Jahrhundert, ein Beispiel früher Serienproduktion von Sargverzierungen. Apropos Friedhof, manche Räume haben im Museum jetzt eine Triggerwarnung.
Ein Raum, der manchen befremdlich vorkommt, weil einfach auch menschliche Skelettreste und menschliche Hinterlassenschaften ausgestellt wird. Aber der tote Mensch ist ein zentrales Beschäftigungselement des Archäologen. Wenn ein Archäologe ein Grab ausgräbt, kommt er dem Mensch so nahe wie nirgendwo sonst. Also sie berühren sozusagen seine Knochen.
Eine Hockerbestattung aus der Jungsteinzeit zeigt das Skelett mit angezogenen Beinen wie ein Embryo. Laut Direktor Rupert Gebhardt steht hier die Idee Pate, dass der Tote dorthin geht, wo er herkommt. Ein besonderer Hingucker ist auch eine Moorleiche mit Lederstiefeln. Die haben sich im Moor so gut erhalten, dass sie fast wie neu aussehen. Immer wieder zeigt sich, Vergangenheit und Gegenwart gehen nahtlos ineinander über. Und die Vergangenheit endet nicht. Das zeigt auch ein Fund aus München-Allach, ein Ensemble aus Revolver, Hakenkreuzabzeichen und einem verrosteten Reliefbild von Adolf Hitler.
Nach dem Krieg waren da ganz viele Bombentrichter. Und ein Bombentrichter hatte eben ganz unten rein versteckt, offensichtlich die persönliche Ausstattung eines Parteimitglieds, was ein schönes Beispiel dafür ist. Geschichte kann man nicht vergessen machen, dadurch, dass man sie vergräbt. Also ich kann mich meiner eigenen Geschichte nicht entledigen. Wenn ich Pech habe, kommt ein Archäologe und deckt die dann wieder auf.
Die Archäologische Staatssammlung München, heute wurde sie offiziell wiedereröffnet. Fürs Publikum geht's am 17. April dann los, bis 21. sogar bei freiem Eintritt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jedicke.
Bei der diesjährigen Ruhr-Triennale stehen unter anderem die Schauspielerinnen Sandra Hüller und Isabelle Huppert auf der Bühne. Das teilten die Veranstalter in Bochum mit. Das größte Kulturfestival in Nordrhein-Westfalen präsentiert vom 16. August an einen Monat lang 33 Produktionen und Projekte aus den Bereichen Schauspiel, Musiktheater, Tanz, Film, Kunst und Literatur. Unter dem Motto Longing for Tomorrow werde das Musiktheater im Mittelpunkt der Ruhr-Triennale stehen, kündigte der neue Intendant Ivo van Hove an. Neben Klassik werde auch Pop und Rock zu hören sein. Ziel sei es auch, ein neues Publikum zu gewinnen, sagte der belgische Theaterregisseur. Es werde 5 Projekte mit freiem Eintritt geben. In Frankreich ist die Literatur von Elfriede Jelinek Pflichtlektüre in den Schulen. Jetzt ist die Nobelpreisträgerin in den französischen Kulturorden Ordre des Arts et des Lettres aufgenommen worden. Bei der Verleihung in Wien bekam sie den Orden an einem grün-weißen Band. Die Österreicherin sprach in ihrer Dankesrede über ihre Beziehung zur französischen Sprache. Der französische Botschafter sagte, Jelineks Werk trage immer zur Freiheit bei und am meisten zur Freiheit der Schwächsten. Elfriede Jelinek hat Romane wie Die Klavierspielerin und Die Liebhaberin geschrieben und setzt sich immer wieder mit der Rolle der Frauen in der Gesellschaft auseinander. Ein Museumsmitarbeiter in München, der sein eigenes Gemälde heimlich in der Pinakothek der Moderne aufgehängt hatte, hat eine Galerie in Schottland inspiriert. Bei Edinburgh Printmakers kann demnächst jeder seine eigenen Werke ausstellen. Akzeptiert werden Gemälde, Druckgrafiken, Zeichnungen, Textilien, Skulpturen und Performancekunst. Außerdem dürfen die Besucher die Ausstellung kuratieren und die Werke umhängen und im Raum bewegen. Damit wolle man die Machtverhältnisse zwischen Künstlern und Publikum umkehren, heißt es auf der Webseite von Edinburgh Printmakers. Die interaktive Ausstellung beginnt am 19. April.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/fazit.
Vor 25 Jahren hat Daniel Barenboim gemeinsam mit dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said das West Eastern Divan Orchestra gegründet. Es bringt Musikerinnen und Musiker aus Israel, Palästina und anderen arabischen Ländern zusammen. Eine Art Akademie, der es vor allem ums gegenseitige Zuhören geht, natürlich in der Musik, aber auch und gerade jetzt in politisch so aufgeladenen Zeiten. Bislang konnte das Orchester noch nie in Israel auftreten. Spektakulär war 2005 ein Konzert in Ramallah. Ansonsten gab es in den vergangenen 25 Jahren Auftritte in der arabischen Welt nur in Doha und Abu Dhabi. Das große Jubiläumskonzert, das fand nun heute Abend in der Berliner Philharmonie statt und Conny de Rese war für Fazit dabei. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Lassen Sie uns nochmal zurückschauen. 1999 trommelte Daniel Barenboim junge Musikerinnen und Musiker aus Palästina und Israel zusammen und zwar in Weimar. Warum gerade dort?
Ja, Weimar war 1999 Kulturhauptstadt und es gab da auch noch den 250. Geburtstag von Goethe zu feiern. Es gab also ein großes Fest des Humanismus. In Weimar gibt es auch eine anerkannte Musikhochschule, Workshop-Bedingungen also perfekt. Und da hat man dann eben Proben zusammengezogen und hat sich dann auch auf Goethes letztes Werk, den westöstlichen Divan, bezogen. Und so kam dann eben auch der Name zustande. Und da das Projekt so viele Nachfragen erfahren hat, hat man das immer wieder neu aufgelegt. Und so wuchs das Orchester und dann hat man sich inzwischen jetzt einmal im Jahr getroffen. Und dann geht man eine gute Woche in die Probenphase und danach auf Konzertbühne und oder auf Tournee, so auch in diesem Jahr. Ja, und so hat man die ganze Welt bespielt, leider zu wenig im arabischen Raum, aber Daniel Barenboim hat den Musikern eben damit die Welt gezeigt, tatsächlich und aber eben auch musikalisch.
Gerade in den letzten Monaten war das sicher eine große Herausforderung für die Musikerinnen und Musiker aus israelischen, palästinensischen, arabischen Familien. Keiner kann ausblenden, was im Nahen Osten passiert.
Ja, die Musikerinnen und Musiker sind sich auch wirklich vorsichtig begegnet, wenn ich das aus den Gesprächen richtig gehört habe. Es gab eine Probenphase, die sehr ruhig war, auch medial, was man ja gar nicht erwarten konnte. Aber das war auch so eine Art geschützter Raum. Man wollte sich erst mal treffen, in Ruhe sozusagen die Lage abchecken. Und Oboist Emmanuel Danan hat es so berichtet.
Wir leiden alle unter dieser beschissenen Situation. Wir hatten mehrere Gesprächsrunden und auch dann einzeln beim Mittagessen und so.
Wie schnell waren Sie denn da bei der Musik, bei den Proben?
Ah, sehr schnell. Da finden wir einander immer sofort.
Ja, und während des Gesprächs trat dann der Klarinettist Josef Eiser dazu. Und auch er lacht mit ihm gemeinsam, sie klatschen die Hände ab. Und auch er hat aber genau diese gleiche gedrückte Erfahrung und trotzdem strahlten diese beiden Menschen. Und er hatte mir gesagt, dass es also wirklich schwierig war, eben diese eigenen Erfahrungen mitzutragen. Und aber eben auch diese Relevanz, was tun wir hier, das war ganz großes Thema. Und wenn man dann in diese Gesichter schaut, möchte man doch glauben an diese Utopie, dass Musik eine universale Verständigungsmöglichkeit ist. Ich will gar nicht Sprache sagen, ja. Und das hat man in dieser Holzbläsergruppe auch gehört. Hier gab es einen musikalischen Zusammenhalt, eine Stärke im Orchester aus allen möglichen Bereichen des arabischen Raumes.
Wie war denn die Stimmung rund um das Konzert herum? Also wurde auch gesprochen. Man könnte ja erwarten, dass Daniel Barenboim an so einem Tag auch was sagt.
Nein, es war ruhig. Keine Protestnoten, keine Banner, keine Reden. Der Abend war ganz und gar der Musik gewidmet. Und genau deshalb hat Barenboim nicht gesprochen, weil er einfach dieser Musik den Raum geben möchte. Sie soll zeigen, was funktioniert und dass es mit der Musik funktioniert.
Auf dem Programm standen Felix Mendelssohns Violinkonzert und Anton Bruckners zweite Sinfonie. Solist war der israelische Geiger Yamen Sadi. Was hat er für eine Geschichte mit dem Orchester?
Ja, er hat tatsächlich als 11-Jähriger beim Orchester angefangen und ist inzwischen Konzertmeister beim Orchester der Wiener Staatsoper. In ein paar Jahren darf er sich dann auch offiziell Wiener Philharmoniker nennen. Er hat viele wichtige Konzerte des Orchesters miterlebt und steht damit eben ganz voll und ganz für das Orchester, was es eben auch sein möchte, nämlich auch eine erfolgreiche Musikerschmiede, die eben Talente hervorbringt.
Und wie war es insgesamt jetzt, das Konzert? Wie war Barenboim in Form?
Er war langsam. Also man hat einfach gesehen, dass er ein großes Lebenswerk mitbringt. Er ist sehr langsam auf die Bühne gekommen und er hat auch sehr langsam dirigiert. Und gerade beim Violinkonzert von Mendelssohn hat man auch gemerkt, der Solist wollte gerne ein Stückchen weiter nach vorne und schneller spielen. Aber diese Langsamkeit hat eine eine fantastische Aura entwickelt, dass darin ein ganz besonderer Zauber lag. Und das hat man eben auch beim Bruckner gehabt. So einen langsamen Bruckner habe ich noch nie gehört. Das war wirklich atemberaubend, eine monolithische Langsamkeit. Ja, es war wirklich nochmal so ein Statement. Und dafür ist er auch gefeiert worden, zu Recht. Aber es wirft natürlich auch die Frage auf, wie kann das nach Barenboim mit dem Orchester weitergehen? Wer kann in diese Fußstapfen treten? Und wer hat so eine unglaubliche Musikalität und auch so ein mitreißendes Wesen, dass eigentlich jeder versteht, was gemeint ist musikalisch, obwohl er nun keine großen Gesten nötig hat.
25 Jahre West Eastern Divan Orchestra. Conny de Rese über das große Jubiläumskonzert heute Abend in der Berliner Philharmonie. Danke. Die Triennale Brügge. Alle drei Jahre holt die belgische UNESCO-Weltkulturerbestadt zeitgenössische Kunst und Architektur in ihr, ja, einzigartiges mittelalterliches Stadtzentrum. Das ist ohnehin schon ziemlich überlaufen von Touristen, aber man möchte beweisen, dass die flämische Stadt mehr zu bieten hat als Pralinen, Bier und IT-Unternehmen. In diesem Jahr ist es also wieder soweit. Bis zum 1. September zeigen internationale Architekten und KünstlerInnen Arbeiten zum Thema Spaces of Possibilities. Räume für Möglichkeiten. Es geht um vergessene, ungenutzte Stadträume. Und die, berichtet Kerstin Schweighöfer, gibt es selbst in Brügge noch.
Vor dem Belfort, dem Belfried von Brügge, drängen sich wie immer die Touristenmassen. Der 83 Meter hohe Turm am Marktplatz gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Den Innenhof hinter dem Belfort hingegen kennt kaum einer. Ein von uralten Backsteinmauern umschlossener Platz, riesig und leer. Das heißt, bis vor kurzem war er leer. Denn für die Triennale hat das Brüsseler Architekturbüro Traumnovelle an den Wänden ringsherum ein gigantisches Baugerüst emporgezogen. Mit langen, durchsichtigen Vorhängen, die sich silbrig glänzend aufblähen.
Spezial.
So haben die Brügger ihren Innenhof noch nie gesehen. Auch der ältere Herr, der gerade durch das Portal kommt, staunt nicht schlecht.
Muss er es noch durchdringen?
Das müsse er erst einmal auf sich einwirken lassen, sagt er, und lässt sich von seiner Enkeltochter zum Treppenaufgang ziehen. Wer will, kann ganz nach oben steigen. Dort steht Johnny Lia, einer der Architekten, und schaut runter auf das Treiben auf dem Platz. Auf seinem Baugerüst sollen sich die Menschen vorkommen wie auf den Balkonen eines Theaters. Deshalb auch die Vorhänge.
Für uns war dieser Innenhof der Ground Zero von Brügge. Wir wollten, dass die Menschen ihn mit neuen Augen betrachten und anfangen, ihn zu nutzen. Zum Beispiel als Theater.
Die Installation von Traumnovelle gehört zu den gelungensten Arbeiten der vierten Brügger Triennale. Denn in dieser Ausgabe geht es um die Wiederentdeckung übersehener oder in Vergessenheit geratener urbaner Orte und um die Möglichkeiten, die sie bieten. Deshalb auch der Titel Spaces of Possibilities, erklärt Sevi Zampalla, eine der beiden Kuratorinnen. Es geht um die Herausforderung, diese wenig oder gar nicht benutzten Resträume zu finden. Wunderräume nennen wir sie, so Zampalla. Es geht nicht um Expansion, sondern darum, mit dem zu arbeiten, was bereits vorhanden ist. So hat der Antwerpener Künstler Adrien Tirsiot einen mit Moos und Unkraut zugewachsenen Weg freigelegt, der einst zwei Krankenhäuser und damit auch zwei Stadtviertel miteinander verband. Ein Teil des abgetragenen Moosteppichs türmt sich nun wie eine riesige grüne Welle am Anfang der einstigen Verbindungsstraße auf und schwappt an ihrem anderen Ende bei einer Brücke wieder heraus. Architekt Boonserm Bramtada aus Bangkok hat eine zeitgenössische Version des Belfort aus Holz aufgebaut, 18 Meter hoch. Eine Glocke lockt die Besucher nach oben. Von dort können sie in einen verborgenen Klostergarten gucken, den man von unten nicht sieht. Durch eine verwunschene kleine Pforte kann er betreten werden. Überzeugend auch die Arbeit der schwedischen Architekten Norell Rode. Sie haben ein brachliegendes Firmengelände mitten in der Altstadt in einen gemeinschaftlichen Obst- und Gemüsegarten verwandelt, mit einem langen Holztisch und einer Feuerstelle. Alles aus recyceltem Baumaterial. Nicht allen Teilnehmern ist es gelungen, dem Thema dieser Triennale, vergessene oder übersehene Wunderräume neu zu nutzen, gerecht zu werden. So macht es zwar großen Spaß, sich auf die unterirdische Schaukel zu setzen, für die die britisch-libanesische Künstlerin Mona Hatoum einen schmalen Schacht in eine Wiese graben ließ. Sie möchte damit an Zwänge, wie etwa die während der Corona-Lockdowns, erinnern. Und an das Gefühl von Befreiung, wenn sie vorbei sind. Die Schaukel könnte auch in einer beliebigen anderen Stadt stehen. Ganz allgemein für alle 12 Arbeiten gilt, sie stehen abseits der Touristenpfade und ermöglichen das, was viele in Brügge für ausgeschlossen halten. Einen überraschenden Streifzug, bei dem sich das Venedig des Nordens aus ganz neuen, ungewohnten Blickwinkeln erleben lässt.
Die Triennale Brügge steht ab sofort auf dem sommerlichen Kunst- und Architektur-Angebotskalender. Sie geht bis zum 1. September. Arno Ozesek hat erstmal die gedruckten Feuilletons vom Dienstag gesichtet, dem 16. April.
Stillen in Versace-Bluse, titelt die Süddeutsche Zeitung. Worum es geht, erklärt die Unterzeile. Eine ganze Generation von Schriftstellerinnen kämpft mit dem Ideal der erfolgreichen Mutter und schreibt grandiose Bücher zum Thema. Ausgewählt hat die SZ-Autorin Maureen Linnertz Liebesmühe von Christina Wesley, Splitter von Leslie Jameson sowie Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten von Slata Rochal und findet alle drei Bücher gelungen und amüsant, aber nicht nur. Da wäre etwa die Episode, in der Jameson beschreibt, wie sie während eines Fotoshootings in ihrem Wohnzimmer ihre kleine Tochter nebenan herzzerreißend schreien hört. Sie hätte sie längst gestillt haben müssen, erzählt Linnertz, hat die Unterbrechung aber nicht gewagt. Das Brüllen ihrer Tochter lässt ihre Brüste anschwellen, Hormone wirken, Milch schießt heraus und befleckt die Versace-Bluse, die ihr nicht gehört. Das schockierte Gesicht des Stylisten, schreibt Jameson ziemlich trocken, war harmlos im Vergleich zum enttäuschten Gesicht meiner Mutter, als ich endlich die Kinderzimmertür öffnete, 30 Minuten zu spät, um ihr meine heulende Tochter abzunehmen. Linnertz kommentiert das Vorkommnis nun wie folgt. Das Drama der modernen privilegierten Mutter, könnte es ein besseres Bild dafür geben als dieses milchbesudelte Designerstück? Macht euch mal lockerer, würde man nach der Lektüre dieser drei Bücher den Frauen darin doch gerne hin und wieder zurufen. Stellt euch vor, mit welchen Zumutungen Mütter kämpfen, deren Einkommen ein paar Klassen tiefer liegen. Und Kinder werden größer. Ehe man sich versieht, sind sie aus dem Haus. Es ist nur eine Phase. Wirklich, ihr bekommt euer selbstbestimmtes Leben wieder. Maureen Linnertz in der SZ. Um entfernt beim Thema zu bleiben. Zwischen Mutti und Bitch, wo bleibt die Wucht des Feminismus? Fragt Maike Fessmann im Berliner Tagesspiegel angesichts der Bücher Söhne großziehen als Feministin von Sheila Bejat und Toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz. Um die Fallhöhe zu fixieren, lobt Fessmann zunächst den Roman Baise-moi, Fick mich, der französischen Schriftstellerin Virginie Despentes als eine radikale, subjektiv-feministische Kampfschrift, aus dem innersten Kern der eigenen Erfahrung gewonnen, rücksichtslos gegen sich selbst und andere, selbstgewiss darin, auf keinen Fall ein Opfer zu sein. Und Fessmann weiter? Von dieser Punkrock-Attitüde Despentes, dem Geist des Anarchismus näher als dem Kult der Hypersensibilität, wünscht man sich mehr, wenn man die Bücher von Bejat und Fritz liest, die unter dem Label des Feminismus antreten. Wo bleibt der Kampfgeist und worum geht es überhaupt, fragt man sich verzweifelt. Dabei sind sie smart und geschmeidig erzählt, wie gemacht für einen Markt, in dem Kritik nach dem Motto stattfindet, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Man will es sich mit niemandem verderben und man will auch niemandem wehtun, zumindest nicht ernsthaft. Wie kraftvoll wäre dagegen Abgrenzung, echter Streit und die Bereitschaft, Konflikte auszusprechen und zu verhandeln. Maike Fessmann im Tagesspiegel. Nun zu männlich dominierten Sphären, zum Krieg und zur Gewalt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt der französische Arabist Gilles Kepel, warum er das Massaker der Hamas vom 7. Oktober für folgenreicher und wirkmächtiger hält als die Attentate vom 11. September 2001. Erstens, weil der 7. Oktober den Westen von innen heraus gespalten hat, was beim 11. September nicht oder nur minimal der Fall war. Und zweitens, weil Al-Qaida eine terroristische Vereinigung mit ein paar Leuten war. Die Hamas ist eine Massenbewegung, die tief in der palästinensischen Geschichte verwurzelt ist und nicht nur 19, sondern mindestens 3000 Menschen zum Massaker mobilisiert hat. Drittens gibt es in den meisten Teilen der muslimischen Welt eine sehr viel stärkere Solidarität. Gilles Kepel in der FAZ. Uns bleibt noch Zeit zu erwähnen, dass Matthias Heine in der Tageszeitung Die Welt unter dem Titel »Die Rechtschreibkapitulation« aus unserer Sicht sehr zu Recht mit dem Murks der orthografischen Reformen seit 1996 abrechnet. Was aber die Gegenwart insgesamt betrifft, haben wir eine klare Meinung, die sich mit einer ziemlich traurigen SZ-Überschrift ausdrücken lässt. Sie lautet: Es könnte so lustig sein.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.